Studio 1, live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
Es gab mal ein Buch, das hieß Ich hasse Menschen, eine Abschweifung. Dann gab es ein Buch, Ich hasse Menschen, eine Art Liebesgeschichte. Und jetzt gibt es ein neues Buch, das heißt Ich hasse Menschen, eine Fortpflanzung mit Ausrufezeichen. Dieses Buch ist am 9. März erschienen. Autor ist Julius Fischer, den kennen Sie vielleicht schon bei Radio 1. Ich hatte schon das Vergnügen und die Ehre, ihn zu begrüßen im Parkfest im letzten Sommer. Genau, und jetzt wollen wir über dieses neue Buch reden. Hier ist Julius Fischer. Hallo. Da ist er. Ah, du hast es auch mitgebracht. Genau, wir können das ja schon mal ankündigen, denn du wirst natürlich auch noch ein bisschen was lesen aus diesem Buch. Du hast Menschen. Das kann man vielleicht so sagen, wenn man die Titel liest. Das ist ja so eine Art Markenzeichen. Und jetzt hast du dich nicht zurückgezogen von den Menschen, sondern extra auch noch welche in die Welt gesetzt. Why?
Ein bisschen Selbstexperiment, einfach um meine Akzeptanz von Menschen im Allgemeinen und Speziellen ein bisschen zu schulen. Aber natürlich ist dieser Menschenhass auch eher so eine Art, Trick, um die Leute reinzuholen ins Thema, weil ganz viele Leute sagen mir immer wieder, das ist der Satz, den ich am häufigsten denke. Jeden Tag denke ich das mindestens 10 Mal. Und deswegen habe ich den gewählt, um die Leute reinzuziehen und dann aber den vielleicht auch ein bisschen mehr mitzugeben als nur puren Hass, weil das ist ja einfach. Also das machen
das
ja sowieso.
Sehr einfach.
Das machen ja alle heutzutage. Ob das jetzt irgendwelche Autokraten sind oder also es ist einfach Hass ist irgendwie das auf das sich alle einigen können und ich möchte das aber ein bisschen differenzieren.
Also es ist einerseits sozusagen ein Marketinginstrument, sage ich mal. Aber es spiegelt ja vielleicht doch auch ein bisschen so ein Teil von dir auch wieder, oder? Also ich habe ehrlich gesagt beschlossen, gerade in der aktuellen Zeit, dass man total gegen Hass sein muss und ich immer versuche nur noch ganz besonders freundlich und nett und empathisch zu Menschen zu sein.
Voll.
Das liegt mir vielleicht aber auch. Dir liegt vielleicht das andere auch ein bisschen?
Nee, ich bin super empathisch, um ehrlich zu sein. Also jedes Mal, wenn ich zum Beispiel auf Tour bin und meine Frau sagt, jetzt bin ich aber wirklich fertig wegen der 2 Kinder, kannst du nicht einen Zug eher nehmen, kriege ich richtig so Herzrasen und fahre dann natürlich 2 Stunden eher zurück. Also ich bin.
Achso, ich dachte, ich du hättest jetzt gesagt, nein. Aber ich mach's dann trotzdem.
Ja genau, nee, ich bleib dann weg einfach. Ich bleib dann einfach in Kiel. Ich bin zu empathisch und deswegen muss ich manchmal sozusagen mir da selber eine Bremse setzen. Ich sehe den Punkt total. Ich weiß auch, ich habe auch, mein letztes Programm hieß Fischer for Compliments, weil ich keine Lust mehr hatte auf Hass, aber dann kamen halt die 2 Kinder und dann war das mit dem Hass naheliegend.
Jetzt habe ich dich damals schon gefragt, wie alt sind diese Kinder eigentlich? Hören die das gerade?
Nein, die hören das gerade nicht.
Die werden nicht
das
geprägt durch für ihr Leben mit ihrem Vater, der irgendwo sitzt und sagt, ich hasse meine Kinder. Okay, da bin ich sehr beruhigt.
Das Buch versucht ja genau den Spagat darzustellen zwischen dieser unfassbaren Liebe, die mit Kindern kommt und der Überforderung, die auf der anderen Seite damit einhergeht und dann dementsprechend auch dem Hass, in Anführungszeichen, der sich da auch entwickeln kann.
Also vielleicht auch so ein bisschen so eine Art Guideline oder Ratgeber für Leute, die dann zwischendrin, alle lieben ihre Kinder, aber irgendwann dann denken so, also eigentlich könnte ich sie gerade an die Wand klatschen und du möchtest diesen Teil auch bedienen sozusagen.
Exakt, also es ist kein Ratgeber, das muss ich dazu sagen, es ist kein lustiges Sachbuch, es ist schon irgendwie auf eine Art irgendwie Literatur, also sollen dann später andere drüber urteilen, aber ich habe auch die Odyssee drin verbastelt, weil die Story des Buches ist nicht besonders umfangreich. Der Plot ist, ein Kind will nicht schlafen, der Vater nimmt das Kind, setzt in Buggy und fährt zwischen 2 Uhr nachts und 6.30 Uhr morgens das Kind durch das Viertel, in dem er lebt. Das ist der Plot. Und da habe ich die Odyssee natürlich dran gepackt, weil auch die Odyssee ist eine Reise ohne mit ungewissem Ausgang und ungewisser Dauer.
Ja, wo aber Odysseus ganz, ganz lange nicht zurückkommt und seine Frau zu Hause sitzen lässt. Und
exakt, mit ganz vielen Anbetern, genau. Möchte ich sagen. Und Odysseus wird, und das hoffe ich, passiert mir nicht, später von einem der Söhne, den Odysseus zeugt, mit Circe, wird er mit einem vergifteten Speer umgebracht. Deswegen kriegen meine Kinder zum Beispiel auch keine Stöcker mehr.
Okay.
Einfach damit mir das.
Und er wird auch nicht erkannt, ne? Also nur der Hund erkennt ihn. Also Sarah Bosetti hat übrigens geschrieben, apropos Odyssee, das Ganze wäre nur kürzer und weniger schlimm.
Ja.
Zu deinem Buch.
Exakt.
Wie schreibst du, also wie kommen denn so die Ideen? Also jetzt mit den Kindern ist ja nachvollziehbar, da verändert sich viel im Leben, nicht nur einmal, sondern in deinem Falle auch gleich 2-mal.
Ja.
Wie findest du Zeit zu schreiben mit 2 kleinen Kindern? Und fällt dir das leicht? schreiben?
Über die Kinder?
Überhaupt erstmal ganz generell.
Also ganz generell fällt es mir, also ich mache das irgendwie jetzt seit 20 Jahren und seit ungefähr 15 davon beruflich. Also Leute geben mir dafür Geld, deswegen ist es irgendwie so eine Art Beruf und es fällt mir, also mir fallen vor allem Enden schwer. Anfänge sind ganz leicht, also ich werde sehr schnell inspiriert von Situationen, auch von der Kunst von Kolleginnen und Kollegen. Das Ende ist dann eher schwer.
Also du findest kein Ende, oder?
Ich finde kein gutes Ende. Also es ist gar nicht so, dass ich ausschweifend rede. Ich sag mal so, das Buch hat jetzt auch nur 160 Seiten. Ja, und das ist ein gutes Klobuch tatsächlich.
Hast du gesagt?
Naja, du, Klo, also ich habe tatsächlich schon viel Zeit lesend auf der... Das ist ein anderes Thema. aber ich finde schon Ende, aber ich bin häufig unzufrieden mit dem... Also ich arbeite noch sozusagen am perfekten Abschluss.
Okay.
Das, ja, aber das ist, glaube ich, wenn ich jetzt fertig wäre mit dem, was ich da tue, dann wäre es für mich, glaube ich, auch langweilig. Dann würde ich, glaube ich, auch was anderes machen.
Okay. Wenn man sich so umguckt, dann gibt es ja zu allen Bereichen des Lebens Ratgeber, aber ich habe immer das Gefühl, zur Elternschaft gibt es besonders viele.
Ja.
So, hast du dir andere angeguckt oder dich, oder hast einfach gesagt, also ich will das auf gar keinen Fall, was die da machen, ich mache meins,
ja.
Oder wie war das?
Ich habe, glaube ich, beim ersten Kind haben wir beide ein bisschen Ratgeber geguckt und dann hat der Ratgeber immer nur gesagt, ja, es steht eine große Veränderung bevor, deswegen schläft ihr Kind nicht. Und als ich das dann zum vierten Mal gelesen hatte, habe ich mir gedacht, ja gut, das hätte ich mir auch, also das merke ich. Ja, ich schlafe auch nicht. Danke für nichts. Und habe das dann gelassen. Also ich lese jetzt auch nicht besonders viel Literatur mit Kindern. Ich habe einfach nur, für mich ist das ein Vehikel gewesen, um diese ersten Jahre für mich so ein bisschen zusammenzufassen. Ich schreibe ansonsten auch noch bei Spiegel Online eine Kolumne übers Elternsein. Da kommen dann eher die aktuelleren Themen ran. Hier habe ich ein Motiv gewählt, was mich gerade beim ersten Kind am Anfang fertig gemacht hat. Da werde ich auch gleich noch was erzählen oder vorlesen vielmehr. Und habe versucht, das dann in allen Facetten auszuarbeiten.
Julius Fischer liest jetzt aus seinem Buch. Voilà. Ja.
Ich habe ja die Haupthandlung oder ja den Plot schon erklärt. Er ist also unterwegs mit dem Kind, was nicht schlafen will oder zwischendurch hin und wieder mal einschläft, aber dann wieder aufwacht, zum Beispiel wegen der Sirenen. Odysseus, die vorbeifahren, zum Beispiel. Und hier denkt er so ein bisschen nach über sich. Ich hasse meinen Körper. Ich habe seit mittlerweile 10 Jahren Rückenschmerzen, die ich nur deswegen nicht als chronisch bezeichnen würde, weil sie dafür zu unregelmäßig auftreten. Mal habe ich ein halbes Jahr Pause, dann wieder nur 3 Wochen. Ein Ziehen im hinteren unteren Rücken links auf der Seite, die ich wegen eines Kreuzbandrisses mit Anfang 20 ein halbes Jahr lang nicht richtig belastet habe. Und jetzt habe ich die Quittung. Ich habe das natürlich checken lassen. Es ist kein Bandscheibenvorfall oder ein Nervenleiden. Es ist einfach nur Fehlhaltung plus Alter plus Fett. Kurz FBAPF. Als ich 35 wurde, ging ich deshalb zu Kiesertraining, einem Kraftraum für Rentner, Reha-Patienten und Leute wie mich, Städter mit Muskeln aus Schnipsgummis. Das Training zeigte auch nach kurzer Zeit Erfolge, allerdings deprimierten mich 2 Umstände. Erstens legte die biometrische Waage mein biologisches Alter auf 52 fest und zweitens musste ich immer, wenn ich an ein Gerät kam, das Gewicht verringern, obwohl vor mir immer nur Omis trainiert hatten. Am Anfang konnte ich mich noch motivieren. Junge, wenn du es schon nicht für dich tun kannst, dann tu es für deine Kinder, du Wurm. Aber spätestens nach dem ersten Corona-Lockdown war es mit der Selbstdisziplin vorbei. Ich beendete meine Mitgliedschaft im Körperclub und widmete mich wieder meiner Lieblingstätigkeit, auf dem Sofa dahin deprimieren. Natürlich war ich auch viel mit dem ersten Kind spazieren. Das war immerhin teilweise gut für den Rücken. Ich hatte ihn von Anfang an in einem Tuch, da ich für viele gängige Tragevorrichtungen zu dick war und mein Stolz es mir verbot, die entsprechenden Verlängerungen zu kaufen. Für das Tuch hatten wir extra eine Trageberatung gemacht. Die Beraterin Valeria kam zu uns nach Hause und erklärte völlig humorbefreit die komplizierte Legetechnik. Jeder Witz meinerseits. Auf Tuchfühlung mit dem Kind gehen. Unten machen die Finanzleute Anlageberatung, hier oben machen sie Anlegeberatung, wurde von ihr mit Augenrollen quittiert, bis sie sich schließlich komplett meiner Frau zuwandte. Tragetücher sind kein Witz, sagte mir ihre ablehnende Körperhaltung. Sie sind eine Philosophie. Die Haptik des Stoffes, der Vorgang des Anlegens, das Verschmelzen zweier Körper, es musste sich dabei um eine transzendentale Symbiose handeln, wenn es nach ihr ging. Ich versuchte mir alles genau einzuprägen. Am Ende kaufte ich aufgrund meines brennenden schlechten Gewissens 3 Tücher. Sie verabschiedete sich, öffnete ein Fenster und schwang sich an ihrem eigenen Tuch elegant hinunter auf die Straße, wo eine Kutsche stand, deren Pferd sie mit demselben Stoff aufzäumte und in Richtung der untergehenden Sonne davonritt. Ich faltete also von da an jeden Morgen eines meiner 3 Tragegewänder, legte es an und lief wie ein Priester der Kirche des heiligen Babys den ganzen Tag mit ihm herum. So erschloss ich mir zuerst unser Viertel, dann die ganze Stadt. Meine Frau konnte währenddessen arbeiten oder sich vom Stillen erholen. Da ich nun aber tagsüber für ihn verantwortlich war und auch nachts die meisten Schichten übernahm, hatte ich irgendwann einen Overkill. Ich hielt es natürlich für gerecht, schließlich hatte sie ihn vorher 42 Wochen lang getragen, da würde ich das ja jetzt auch mal ein paar Monate machen können. Aber da war die Natur, also meine Natur, mein Organismus offensichtlich nicht für gemacht. Da half auch kein auf meine und seine Persönlichkeit farblich abgestimmtes Tragetuch. Das ständige Rumfummeln in meinem Biorhythmus, dazu der Wunsch, es allen recht zu machen und immer für das Kind da zu sein, machte mich traurig und aggressiv. Ich merkte das erst gar nicht, bis ich eines Tages oder vielmehr nachts den Impuls verspürte, mich zu hauen, dem ich dann auch nachgab. Das Kind hatte mal wieder nicht geschlafen. 2 Stunden lief nun schon die Babysleep-Playlist von Spotify. Mein Fuß war vom Schuckeln, der Wippe ein bisschen taub. Und dann auf einmal war ich so wütend, weil das Kind mich mit großen Augen anguckte. Das Gegenteil von schlafen. Und da brannte irgendwas in mir durch. Ich schaffte es noch aufzustehen, in den Flur zu gehen. Dann schlug ich mir mehrfach ins Gesicht. Am nächsten Tag suchte ich mir einen Therapeuten. Selbstzahler. Klar, ich brauchte sofort Hilfe. Viele andere können das nicht. Wer hat schon mal eben das Geld für eine Sitzung? Das sollte besser geregelt sein. Am besten umsonst. Das sollte einfach zur Grundversorgung gehören. Aber ich glaube, wir befinden uns da erst am Anfang. Selbst in meiner Generation glauben immer noch viele, mentale Probleme seien ein Zeichen von Schwäche und behalten das für sich oder geben es als kleines vergiftetes Päckchen an ihre PartnerInnen oder Kinder weiter. Hurra, ein Geschenk. Wenn ich jetzt hier links abbiegen würde, könnte ich an seiner Praxis vorbeilaufen, meiner Tochter einen wichtigen Ort in meinem Leben zeigen. Hier hat der Papa gelernt, sich nicht mehr selber zu hassen, sondern zuzulassen, dass er wütend auf andere ist. Auf dich zum Beispiel. Dass ich jetzt hier in Bewegung bin, ist auf jeden Fall ein Resultat unserer Gespräche. Ich kann immer noch nicht genau sagen, was der Ansatz meines Therapeuten war. Am Anfang habe ich einen Fragebogen ausgefüllt, der mich in den Bereich mittelschwere Depression einordnet. Das war aber gar nicht der Punkt. Ich brauchte eigentlich nur jemanden, der mir zeigte, dass es okay ist, fertig zu sein. Und dieser jemand, ja, wäre im besten Falle ich, was mir irgendwann gelang. Das Problem war nur, so sehr mir mein Therapeut half, mich selbst mal so richtig zu umarmen, so wenig war er bei sich dazu in der Lage. Er war um die 50, hatte erstaunlich viele Dinge in seinem Leben gemacht. Er war Lehrer gewesen, danach Rettungssanitäter, Clown. Zwischendurch hat er ein Theater geleitet, einen Catering-Dienst gehabt. Nun war er Therapeut und Coach. Und trotzdem, oder gerade deshalb, ging eine Unzufriedenheit von ihm aus, die mir, je besser es mir ging, immer offenbarer wurde. Warum ich das weiß? Weil er es mir erzählte. Der Redeanteil in unseren Sitzungen verschob sich unmerklich. Wir beide hatten irgendwann vergessen, wer welche Aufgabe hatte und vor allem, wer bezahlte. Einmal kam er 30 Minuten zu spät zu seiner Sitzung. Ich wartete bereits in seiner Therapiestube. Ein Kollege hatte mich reingelassen. Als er schließlich kam, saß ich gerade in seinem Sessel. Ich wollte mal ausprobieren, wie der Raum von da aus wirkte. Oh nee, Herr Fischer, Sie glauben ja nicht, was mir gerade passiert ist. Herr Sauer war sauer. Das merkte ich sofort. Er zog sein Jackett aus und pfefferte es auf die Liege. Ich sagte, jetzt setzen Sie sich doch erst mal hin. Er nahm auf dem Stuhl Platz, auf dem sonst ich saß. Erzählen Sie doch mal, was ist denn los? Sagte ich und schlug ein Bein über. Er schlug mit beiden Fäusten auf die weichen Armlehnen. Super, lassen Sie ruhig erst mal alles raus, ermutigte ich ihn. Ich konnte sehen, wie er sich langsam runterregulierte. Als er mir in die Augen sah, fragte ich, wie fühlen Sie sich gerade? Ich bin total aufgebracht. Aha, aufgebracht. Woran machen Sie das fest? Er guckte mich an. Ich bin so müde. Wissen Sie, wann ich das letzte Mal eine Pause gemacht habe? Wollen Sie eine Pause machen? Soll ich vielleicht später wiederkommen? Nee, bleiben Sie ruhig hier. Das tut ganz gut, das mal ein bisschen rauszulassen. Rauslassen, ja. Vielleicht brauchen Sie mal eine Therapie. Ach Quatsch, Therapie. Das kläre ich schön mit mir selbst.
Julius Fischer. Ich hasse Menschen, eine Fortpflanzung. Um die ging es auch, wenn auch um Therapeuten, wie wir ja gerade gehört haben.
Ja.
Du gehst auf Tour.
Ja.
Kann ja mal was sagen. Mehringhoftheater, 7.5. Senftenberg, 11.6. Kremmen, 13.6.
Mhm.
Und liest dann weiter aus diesem Buch, nehme ich an.
Ja, ich bin tatsächlich in Berlin und Brandenburg mehr unterwegs als in jedem anderen Bundesland. Das fand ich auch überraschend. Weil ich
war das Zufall? Oder
ja, ist das... ja, mehr oder... Naja, also ich liebe einfach Berlin, obwohl ich aus Leipzig bin. Oder vielleicht gerade deshalb, wer weiß.
Das ist schön und Berlin liebt dich. Vielen Dank, Julius Fischer.